Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf foreigntimes.de.
So, bevor wir zur heutigen Folge kommen, noch ein paar Worte. Normalerweise ist die Foreign Times ja mit einer Paywall versehen, die ersten 40 Tage. Allerdings gilt ja der Deal, wir bekommen Premium-Abos, aber wenn es dann mal knallt, dann machen wir alles frei. Und in dem Falle, gerade im Falle Syrien und dem, naja, ich sag mal aus jetziger Sicht baldigen Fall Assads, also ich denke mal, die Sache ist dann in den nächsten Stunden erledigt, aber in dem Falle machen wir diesen Podcast natürlich sofort frei. Unabhängig davon freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Premium-Abos und oder Spenden dalasst, weil das ist genau das, was es uns ermöglicht, dass wir diesen Podcast hier betreiben können und auch halbwegs aktuell unsere Gedanken ausbreiten. Die Folge hier wurde aufgenommen gestern, das meint den 6. Dezember, recht früh um deutscher Zeit 10.30 Uhr. Und ich glaube, wir haben weitestgehend alles antizipiert, was da jetzt passiert ist und können euch dadurch einen ganz guten Überblick geben über das, worauf man jetzt in den nächsten Stunden und Tagen achten sollte, wenn dann die Opposition in Syrien die Macht übernimmt oder eben beginnt, sich darüber zu streiten, wer die Macht hat. Auch dem warten wir ja noch zu. Und jetzt ab in die Folge. Danke euch. Heute ist Freitag, der 6. Dezember 2024. Willkommen zur 76. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi, wie geht's?
Gut, ich hoffe dir auch.
Ja.
Und wir wollen uns heute über das schöne Thema Syrien unterhalten, das unsere Laune ja immer in Wallung treibt. Und das Ganze mit ein bisschen Schwerpunkt auf Russland. Allerdings ist das ja auch so ein Thema, wo man viel abschweifen kann. Aber bevor wir dazu kommen, Alex, wer bist du und was machst du?
Hi, ich bin Lecturer, das heißt Dozent für europäische und deutsche Politik in King's College London. Und ja, ich bin spezialisiert auf EU-Grenzpolitik und die Militarisierung der EU-Grenzen und auf der anderen Seite auch auf die Diaspora-Politik der EU. Und da spielen natürlich Syrien, Ukraine, Libyen, Algerien, Latte-Staaten auf den anderen Grenzen der EU eine ziemlich große Rolle.
Genau, die Freiheit wird in Syrien verteidigt, ja. Aktuell. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt am Anfang mal so eine ganz kurze Zusammenfassung zum Thema Syrien. Wir werden in den Shownotes allerdings auch diverse Artikel verlinken, darunter von Charles Lister die Zusammenfassung der Vorgänge in Syrien, die sehr detailliert ist. Der hat sie auch freigestellt. Alex hat auch was geschrieben bei, wie nennt sich das, World Politics Review oder wie?
Ja, World Politics Review. Aber diese Arbeit von Charles ist wirklich ausgezeichnet. Keiner geht so detailliert rein in diesen Fragen wie er und mehrere anderen syrischen Kollegen.
Ja, also ich glaube, der macht doch nichts anderes den ganzen Tag. Also ich versuche es mal ganz kurz trotzdem für uns zusammenzufassen und ich bin dann dabei auch einer Frage nachgegangen, die ja so ein bisschen in Deutschland wieder sehr stark diskutiert wurde. Die Kurzvariante ist, dass Rebellengruppen in Syrien eine Offensive gegen Assad gestartet haben, Operation Deter Aggression und Operation Dawn of Freedom. Etwas unerwartet waren die Offensiven sehr erfolgreich. Ich glaube, so wie es jetzt gelaufen ist, war es nicht geplant. Assads Truppen klappten quasi zusammen, rannten weg. Man weiß immer nicht, wie lange sie noch wegrennen, das sei mal vorweggenommen, und wo sie sich dann konsolidieren, aber aktuell habe ich so das Gefühl, die sind noch am Rennen. Aleppo wurde eingenommen, gestern dann auch Hama, was, und das sage ich jetzt gleich mal dazu, für die Syrer eine ganz wichtige Stadt ist, emotional ganz wichtig, da ist unglaublich viel passiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da in Deutschland Hama als wesentlich unwichtiger wahrnimmt als Aleppo, weil das ist schlichtweg umgekehrt. So, jedenfalls heißt es, wenn man es mal vom Gebiet betrachtet, dass die Rebellen ihr Gebiet einfach mal verdoppelt haben. Und ja, man kann aktuell nicht sagen, wo es endet. Ich nenne die syrische Opposition aktuell Rebellen, weil es ein Bemühen seitens HTS gibt. Das ist, sage ich mal, die führende Gruppierung aktuell. Bemühung um Staatlichkeit, um Governance. Also sie entschuldigen sich dafür umgestoßene Weihnachtsbäume, bauten in den letzten Jahren eine zunehmend moderate Position auf. Heute erschien ein Interview mit Al-Jolani, dem Chef der Gruppe, bei CNN. Das war ganz interessant, weil es zeigt auch, dass man schon durchaus auch da kritisch drauf gucken muss. Ne? Also die CNN-Reporterin trug ein Kopftuch. Also ich weiß, dass es vor Ort Journalistinnen freigestellt war, ein Kopftuch zu tragen. Ob das jetzt für das Interview auch galt, ist eine Frage, die ich nirgendwo beantwortet gefunden habe. Also ob sie das quasi von sich aus gemacht hat oder ob es eine Bedingung war.
Wenn ich sagen darf, die war in Aleppo ohne Kopftuch, nur beim Interview.
Genau, das ist die Auffälligkeit. Sie war nur bei dem Interview mit Kopftuch. Und wie gesagt, es war vor Ort freigestellt. Deswegen weiß ich nicht, wie rum es gedreht ist. Auffällig war aber auch, dass neben der alten syrischen Flagge eine weiße islamistische Flagge im Hintergrund war, die bisher eher selten aufgetaucht ist. Also das war ganz interessant. Steht auch das Glaubensbekenntnis drauf, ne? Also es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist ein Prophet. Und das Setup hinterlässt zumindest ein paar Fragen. Jolani selbst spricht dann auch von Islamic Governance. Also man glaube, darf da jetzt nicht von ausgehen, dass da die große Demokratie ausbricht. Unabhängig davon, es war jetzt auch nicht die IS-Flagge, wie da mancher da immer randichtet. Und ich würde aktuell die Bestrebungen einfach ernst nehmen, dass HTS versucht, die Kräfte zu einen und Assad aus Syrien rauszukegeln. Und danach wird man sehen. Insgesamt vielleicht noch der Hinweis, sollte man im Kopf behalten, dass es in diesem Krieg keine sogenannten Guten gibt, nach denen man ja immer gerne sucht. Also alle haben Blut an ihren Händen und die blutigsten Hände hat aber Assad. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich habe ja so ein paar Interviews gehört, wo ich mich echt geärgert habe, dass quasi die Folter Assads eins zu eins neben so einer Folter, die bei HTS stattfand, steht. Also die Skalierung, das Ausmaß, was Assad da getrieben hat und auch noch treibt, die sucht, glaube ich, wenige Vergleichsmomente in anderen Kriegen und geschweige denn bei anderen Gruppen. So unabhängig davon, das Ganze Assad wie immer von Russland und Iran gestützt. Und zur Erinnerung, es gab da Giftgasanschläge. Der Krieg wurde geführt über Krankenhäuser auch durch die Russen. Also die haben da einfach die Krankenhäuser weggeballert. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Und dann natürlich die Double Taps, die da auch gemacht wurden. Also wenn dann irgendwo ein Luftanschlag war, kamen die Helfer rein, meistens die Weißhelme. Und dann gab es nochmal einen Luftangriff, sodass dann auch die Helfer getötet wurden. Das mal vorweg, Alex. Und vielleicht beginnen wir mal ganz kurz mit der Frage, was hat denn diese Situation gerade begünstigt? Wo kann man festmachen, warum Assad da jetzt gerade so wegklappt?
Ja, es gibt da mehrere Faktoren. Ich glaube, was du schon genannt hast, dieses HTS-Bemühen um Staatlichkeit. Und das ist eine wirklich radikal andere Entwicklung. Man muss ja verstehen, einer der Gründe, warum es immer noch so viele Menschen um Jolani oder Shah, das ist sein eigener Name, aber wir nennen ihn Jolani, das ist sein Kampfname, nervös sind, ist, dass dieser Mann, dessen Karriere ist schon verbunden mit der Karriere von Baghdadi und Zarqawi. So Zarqawi, der war der große Al-Qaida-Führer in Irak in den Nullerjahren. Und Baghdadi war der Chef von IS. Nur es gab schon durchaus erhebliche biografische Unterschiede zwischen Jolani und diesen anderen Zweien, die auch seine Entwicklung zum Teil erklären. Jolani kommt aus einer traditionellen, einflussreichen Familie, die sunnitisch-konservativ ist, die unterschiedlichen Wurzeln hat in der Region, die schon verflochten und verbunden hat. Er hat sich radikalisiert. In den Nullerjahren ist dann Teil von Al-Qaida geworden. Das ist ja mit dieser extremen Radikalität. Ist aber dann wieder, als der Krieg in Syrien anfangen hat, ist dann wieder relativ schnell gebrochen mit vielen von den Al-Qaida-Menschen. Auch die zum Islamischen Staat übergetreten sind oder die noch im traditionellen Al-Qaida gewandt. Weil er sich mehr und mehr nationalreligiös gestellt hat. Die Ironie ist, das ist eine Strategie, die aufgebaut wurde von einer anderen Gruppe. Es gibt natürlich bei den Rebellen vielen Gruppen. Ara al-Sham, die seine Gruppe, die erst Jabhat al-Nusra und jetzt HTS, auseinandergenommen hat und in sich zum größten Teil einverleibt hat. Aber indem sie Ara al-Sham einverleibt haben, haben sie deren nationalreligiöse Aussicht, diese Fusion von Nationalismus, syrischen Nationalismus und einen radikalen Dschihadismus zusammengebracht. Und was Jolani anscheinend, und das ist schon von seinen frühen Anfängen zu sehen, immer angetrieben hat, ist eine Bemühung, Institution und Staatlichkeit. Da sieht man auch seine Wurzeln in eine eher traditionelle, einflussreiche Netzwerk von Leuten. Eine Bemühung und dieses Glaube, dass die Revolution nur durch Einheit, sprich auch Kompromisse von HTS gegenüber anderen Rebellengruppierungen, durch Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Kräften und nur um den Aufbau von funktionierenden und in sehr modernen Kontext funktionierenden Governance-Strukturen aufgaben. Er spricht immer wieder von Institutionen. Als er wirklich mehr Einfluss und Macht ausgebaut hat nach 2015-16, bemüht sich HTS wirklich systematisch um so Syrian Salvation Government. Das ist so eine Art Syrien-Einheit, Rettungsregierung. Regierung. Und das ist faktisch eine administrative Organisation, die einige Ministerien hat, einen Geheimdienst hat, eine Militärakademie hat, ein Infrastrukturdepartement, ein Gesundheitssystem, professionell umbaut, ein professionelles Mediensystem. Das ist eine moderne Bewegung. Und das ist nicht obskurantisch. Das ist auch, ich habe einen anderen Kollegen, die sie auf Englisch, sagen wir, Mercantile Jihadis, also Wirtschaftsdjihadisten oder Systemdjihadisten nennt. Das sind Menschen, die durchaus immer noch eine dschihadistische Ideologie im Großen und Ganzen verfolgen, die Islamisierung der syrischen Gesellschaft, wenn es um syrische Muslimen geht, spezifisch. Da gibt es durchaus eine interessante Variante dabei, aber eine, die im modernen globalen Kapitalismus ihren Platz findet, im modernen globalen System. Das sind durchaus auch Kapitalisten in der Hinsicht. Menschen, die keine großen Probleme haben mit diplomatischen oder Wirtschaftsverbindungen in anderen Staaten. Und die haben durchaus auch eine andere Einstellung zu Minderheiten. Und man muss mal sehen, ob das jetzt diese Einstellung überlebt. Aber mindestens auch von der äußeren Wirkung her, auch wie sie mit anderen Minderheiten umgegangen sind, innerhalb diesen Idlib, diesen kleinen Teil von Rebellen-Syrien, die sie vor dieser Offensive noch hatten, zum Teil unter türkischen Schutz, ist es diese Idee, dass wenn ja sie einen islamischen Staat aufbauen wollen oder eine islamische Republik aufbauen wollen, muss es auf die Grundlagen der eigentlichen Handlungen und der Theologie des 7. und 8. Jahrhunderts aufgebaut werden. Und wenn man das im historischen Kontext Syriens sieht, ist in dieser ersten islamischen Invasion der 7. und 8. Jahrhundert, sind natürlich diese arabische, muslimische Eroberer sehr vorsichtig umgegangen mit Christen und anderen nicht-muslimischen Minderheiten. Und das ist durchaus ein Modell des Zusammenarbeitens. Und die Idee ist, dass man eine so gut funktionierende Gesellschaft, einen so gut funktionierenden Staat ohne große Unterdrückung der Minderheiten aufbaut, dass die Minderheiten von sich aus bekehrt werden können, weil sie so gut regiert werden. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz. Das ist natürlich auch Dschihad, aber es ist ein gewisser anderer Ansatz. Ob das natürlich jetzt radikalere Kräfte, mit denen Jolani umgehen muss, deswegen hat er diese Fahne gehabt im Interview, um zu signalisieren zu den eigenen Kernunterstützer, dass er natürlich diese Zielsetzung einer islamischen Gesellschaft nicht aufgegeben hat. Aber auf der anderen Seite, man muss durchaus dieses Bemühen ernst nehmen, diese Idee, dass wenn wir versuchen, diese Minderheiten zu unterdrücken, werden sie nicht überzeugt werden, dass unsere Gesellschaftsform besser wird. Wir müssen durch eine bessere Regierungsform, dass wir besser regieren können als Assad und andere Optionen, dass wir besser regieren können und mehr Wohlstand bringen können als die christlichen Gesellschaften. Das beruht durchaus auf eine gewisse islamistische ideologische Sicht an Teilen dieser Bewegung des 7. und 8. Jahrhunderts. Die richten sich immer in dieser Vergangenheit, dieser erste Moment der Expansion. Und wenn man es dann versteht, dann macht viel mehr Sinn, dass man so höflich umgeht mit Minderheiten. Das ist auf der einen Seite, ich glaube, gut für die Minderheiten, aber es ist nicht eine Aufgabe dieser islamistischen Zielsetzung. Es ist eher eine andere Strategie, eine andere Taktik und Strategie, zu sagen, okay, wenn wir versuchen, diese Menschen mit einer Gewehrkugel zu zwingen, werden sie dann Widerstand leisten. Wenn wir höflich und nett sind und die Regeln benutzen aus dem 7. und 8. Jahrhundert, mit dem islamische Staaten aus dieser Ära mit Minderheiten umgegangen sind, die toleriert wurden, die auch einen Platz in der Gesellschaft hatten und so weiter und so fort. Und dann wird diese Logik genutzt. Und guck mal, weil im 7. und 8. Jahrhundert war die Blütezeit des Islams, wir haben viel besser verwaltet und regiert als Perser oder die auch weg waren und als Ostrom oder als diese barbarische Königreiche in Europa. Wir waren viel zivilisierter. Gerade durch unsere Zivilisation und gute Regierungsform und Wohlstand werden die Menschen von sich aus zu uns kommen. Ne? Und das ist natürlich eine sehr theologische Logik, aber aus dieser theologischen Logik entsteht eine ganz andere, Leute, die einst Zusammengabe hatten, einst Teil von Al-Qaida waren, aber das geht in eine andere Richtung. Aber es ist auch, und das muss ich auch betonen, immer noch eine autoritäre Sicht des Staates. Diese Idee, dass man einfach eine Schura, das ist eine theologisch ausgebildete Gruppe von Menschen, das hat auch etwas Leninistisches an sich. Und das führt sehr leicht zu einem autoritären Einparteienstaat, wo HTS faktisch wie einst die Baath-Partei im säkulären Kontext unter Assad, aber dass die HTS dann einen Führungsanspruch an sich reißt und sagt, ja, wir werden alle tolerieren, das ist unsere Strategie, aber um diese Strategie umzusetzen, brauchen wir Lee Kuan Yew, hat man auch so eine Art technokratische Ader, dass man einfach in so einer Gesellschaft ist Demokratie nicht gebraucht. Wir brauchen eine Gruppe von theologisch gegenüber die Vergangenheit, dieser Tradition, aber Menschen, die theologisch, so wie auch in der modernen Wirtschaftswissenschaft und Verwaltungswissenschaft und Diplomatie und Strategie und militärischen Fragen ausgebildete Spezialisten, da ist diese Tendenz, glaube ich, bei HTS zu einem sehr modernen Einparteienstaat, die durchaus einen theologischen Aspekt hat, die auch positive Aspekte haben können. Ob das zur Demokratie führt, ob es genug andere Teile der Gesellschaft gibt, die als Gegengewicht zu HTS sich aufbauen können, um da Kompromisse auszureihen und sicher zu gehen, das ist eine freiere, es wird vielleicht eine tolerantere Gesellschaft als erwartet, aber ob das eine freiere Gesellschaft wird, ich glaube, das ist eher die Frage und das ist eher, wo ich meine Sorgen habe.
Ja, ich glaube, an Demokratie brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht als erstes denken. Es wirkt auf mich eher auch eher so, als ob da so dieses Gaddafi Gaddafi-Modell, da ist halt einer, der die verschiedenen Gruppierungen eint. Also Beduinen sind das ja jetzt auch nicht, aber ne, also wo das zusammenfließt und wo das untereinander ausgehandelt wird und dann sitzt dann halt einer, der entscheidet. Also ich glaube, das wäre so die beste Variante.
Oder ein Rat. Ich glaube, mit Jolani geht es wirklich um, Jolani ist der Kopf der Bewegung, aber ich dachte, es ist für mich eher leninistisch, eher so dieses Sowjetmodell. Ne? Es gibt so eine Art Politbüro. Ne, und es gibt so 10, 15 Leute. Das Interessante werden dann Christen oder Alawi. Ich glaube, da werden zum Beispiel dieses Regime, das dann entsteht, wird durchaus sehr höflich und gut umgehen mit Christen. Glaube ich, ist durchaus möglich. Und mit Kurden und anderen Minderheiten. Ich glaube, wo das Problem liegt mit mögliche radikale Unterdrückung ist gegenüber andere. Und Drusen handeln sie nicht als Muslimen. Das ist auch eine Gruppe, die dadurch, und Ismailis werden dadurch auch daraus kommen. Wie aber dieses Regime mit den Alawiten umgeht oder Schiiten, weil das ist natürlich auch ein 7. Jahr, 8. Jahrhundert. Die gucken immer in der Vergangenheit. Das ist auch eine Sorge. Ich glaube, das sind die zwei Gruppen, die am ehesten bedroht sind, die am ehesten nicht dann mitverwaltet werden.
Also ihr merkt, wir schweifen jetzt schon ab, aber die Alawiten haben ja ein sehr nettes Schreiben gerade gekriegt von Jolani. Also da konnte man schon sehen, dass er zumindest bemüht ist, dort auch Einigkeit wiederherzustellen. Ich wollte noch ein paar andere Aspekte hervorheben. Du bist jetzt gleich auf den Jolani losgegangen, aber wir können natürlich nicht ignorieren, dass im Vorfeld dieser Offensive Israel im Libanon, aber auch in Syrien, die Hisbollah, die ja Assad gestützt hat und theoretisch auch noch stützt, ja doch ziemlich dezimiert hat. Also die haben nicht nur im Libanon bei der Hisbollah die Führungsebene platt gemacht, sondern eben auch in Syrien. Ne? Also da gab es nicht mehr viel Führung. Und ich denke, das ist ja auch eine Sache, die der ganzen Geschichte beigetragen hat. Dann wissen wir, dass die Rebellen vermutlich ein Jahr für diesen Moment trainiert haben. Ne?
Die haben nicht nur das, die haben eine eigene Militärakademie. Das ist das, sie haben etwas genau. angebaut, das ja. an Sandhurst oder St. Cyr angelehnt hat. Mit Offiziersgraden, volles Training, da gibt es auch Staatsexamen. Um dieser Versuch, staatliche Institutionen aufzubauen, ich habe den zweiten Teil deiner Frage nicht beantwortet, das mache ich ganz schnell. Es war auch ein Bemühen, staatliche Institutionen aufzubauen, die viel besser und kompetenter und weniger korrupt sind als die von Assad. Und das ist entscheidend. Wenn jetzt die Rebellen jetzt auftauchen in einer Stadt wie Homs oder Hama, was sie jetzt tun, wissen viele, das sind Menschen, die, wenn sie so gut verwaltet haben in Idlib, einfach viel besser als diese inkompetente, korrupte Misswirtschaft unter Assad arbeiten können. Und das war, Assad hat immer versucht, in den Zehner zu sagen, die Rebellen bringen Chaos und ich bin der einzige Figur, die einen Staat zusammenhalten kann. Wenn aber jetzt es eine Rebellengruppe gibt oder eine Föderation von Rebellengruppen gibt, die auftaucht, und das gilt ja auch für die Kurden, für die SDF, das ist eine andere Rebellengruppe im Nordosten, wo man Ähnliches sagen kann. Wenn aber die zwei großen Anti-Assad-Gruppen sagen können, eigentlich ist unsere Verwaltung besser, effizienter, bringt mehr Wohlstand und Stabilität, als was Assad anzubieten hat, ist eine völlige Umkehrung dann der Situation der 2010er. Und das ist auch wichtig, warum so viele Menschen, die Assad einst unterstützt haben, einfach sich aufgeben. Oder viele Menschen, die ambivalent waren, plötzlich sagen, nee, dann lieber unter diesen neuen Leuten. So geht's nicht mehr weiter. Das darf man auch sagen. Und dann, sorry, mit das, was du gerade gesagt hast, dann kommt.
Ja, also vielleicht zur SDF noch kurz. Die hat natürlich auch wieder verschiedene Untergruppierungen, manche arabischer Natur. Ist auch eine ganz komplizierte Geschichte. Ja. Es ist aber auch nicht ganz unwichtig, immer zu wissen, weil wenn man dann liest, Gruppierung X greift Gruppierung Y an, ja, dann muss man tatsächlich drauf gucken, welche der Untergruppierungen das macht, genau. Weil die sind sich untereinander ja nicht immer einig. Und dann hörst du zwar, ja, die SDF, die Kurden haben dies und jenes getan, dann kann es aber sein, dass das eine arabische Untergruppierung war, die dann wiederum auf eine andere Untergruppierung losgegangen ist, die sie aus irgendwelchen Gründen nicht leiden können. Also deswegen darf man nicht in diesen Automatismus verfallen in Syrien, den man da manchmal schon ja irgendwie an den Tag legt. Zurück nochmal zur Hisbollah, also die war halt in Syrien auch ziemlich dezimiert. Ich glaube, das dürfte auch dazu beigetragen haben. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass die Rebellen halt, die haben dann auf einmal Nachtsichtgeräte gehabt. Das war wohl auch unüblich, dass man die eingesetzt hat und waren dadurch dann in der Lage, quasi in der Dunkelheit mit Snipern, haben sie sich eine Spezialeinheit zugelegt, diverse Leute auszuschalten. Und auch so solche Aktionen, wenn die unerwartet und neu sind, lösen natürlich auch Panik aus. Ne? Und jetzt kommt der Link zu den Drohnen und Russland und Ukraine, Alex. Sie haben auch Drohnen eingesetzt. Das ist auch etwas, naja, ich würde nicht sagen ganz Neues, aber sie haben es sehr professionell getan. Und es gibt Gerüchte, dass die Trainings mithilfe der Ukraine erfolgt sein sollen. Es gab wohl auch Bauhinweise, allerdings habe ich dazu nirgendwo so eine richtige Bestätigung finden können. Das sind vielleicht auch Gerüchte, die Ukraine selber streut. Russland hat natürlich sofort gesagt, die Ukrainer waren's. Aber weißt du da mehr an der Stelle?
Ich glaube, es gibt einen Konsens, dass die Ukraine durchaus eine Rolle gespielt haben und da gibt es schon erhebliche Anzeichen. Nicht an den Designs, ist auch hinter vorgehaltener Hand, wird viel davon gesprochen. Dass die Ukrainer haben etwas Ähnliches gemacht mit den Tuareg-Aufständischen in Mali. Es ist nicht schwer, wenn man ein paar Leute trifft und einen USB-Speicher mit sich hat, einfach Informationen, Techniken, einfach über ein Mittagessen in Istanbul oder Ankara an syrische Rebellengruppen weiterzuleiten. Es war einfach eine sehr, sehr grundlegende Frage, weil das ist so, wie die Ukrainer früher gehandelt haben. Die haben selber große Probleme natürlich an der Front und die haben nicht irgendwelche Spezialeinheiten irgendwie an Rebellen weitergeben. Aber was sie weitergeben an unterschiedlichen Gruppen, die Russen angreifen, überall in der Welt, ist Wissen. Techniken, Wissen, Konzepte, Pläne, die entwickelt wurden in der ukrainischen Waffenindustrie. Natürlich nicht alles, aber es werden dann ganz vorsichtig dann an unterschiedlichen Gruppen, die Russen wehtun können, einfach weitergegeben. Und es ist dieses Wissen, dieses Training zum Teil auch. Und es ist nicht wie Training so im Feld. Es ist einfach wie irgendwo ein Zimmer mieten und wie in der Uni einfach so ein Grundkurs über ein Wochenende über die, so läuft dies und das. Und dann gehen diese Ausbilder, die Rebellenausbilder und bilden weitere Leute aus in Syrien. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Kommunikation zwischen Rebellen und Ukrainer vor 2022 existierte. Ist viele von diesen Techniken, dass die Ukrainer hochentwickelt haben, weil sie natürlich mehr Geld und natürlich eine eigene Waffenindustrie hatten, wurden erst natürlich von syrischen Rebellen ausgenutzt. Die Entwicklung von gewissen billigen Drohnen als Bombenlieferanten, das war eine Entwicklung, die in Syrien von Rebellen erfunden wurde. Die Ukrainer haben das dann weitergenommen und massiv ausgebaut, sind dann zurückgekommen, haben wieder direkt einfach nur diesen Wissen geteilt. Aber das ist die ukrainische Rolle. Und das zeigt, inwiefern man mit relativ weniger Input, relativ wenig Arbeit, nur vielleicht ein paar ukrainische Drohnenspezialisten treffen, ein paar syrische Rebellen, die ein bisschen Erfahrung selber in dem Bereich haben. Es gibt einen Erfahrungsaustausch, es gibt Pläne werden ausgetauscht, ein paar Ideen werden geteilt, Konzepte werden umgearbeitet und das kann aber ein Riesenboost sein. Es wird vielleicht ein bisschen Geld für 3D-Drucker ausgegeben, um da weiterzuhelfen und ein bisschen auch Wissen geteilt über, wie man diese 3D-Drucker umbaut, um diese Massenproduktion zu ermöglichen. Und das zeigt, wie ein Akteur wie Ukraine mit relativ wenig Bemühen ein Akteur wie Russland große Schwierigkeiten schaffen kann. Und das erinnert ironischerweise ein bisschen am iranischen Modell. Ich meine, sagen wir auf iranischen Modell vor den 10er Jahren. In den 90ern und Nullern haben die Iraner schon erheblich viel Geld an Hezbollah ausgegeben. Das war der große Commitment. Es gab aber andere Bewegungen in Afrika und anderswo, wo einfach ein paar iranischen Geheimdienstleute auftauchen würden, ein bisschen Wissen teilen würden, ein bisschen Geld ausgeben würden und für relativ wenig Arbeit sehr viel Schwierigkeiten schaffen könnten für die Amerikaner. Und die Ukrainer tun das jetzt gegenüber die Russen. Ja, das sind immer noch Gerüchte, da wird immer vieles unter vorgehaltener Hand gesagt, aber ich glaube, das sind ziemlich realistische Gerüchte, einfach weil die nichts übertreiben. Nö, das ist einfach, die Ukrainer haben eine kleinere Rolle gespielt, aber da ein bisschen mitgearbeitet, ein bisschen mitgeholfen. Auch mitgeholfen mit Rebellen-Spezialisten, die schon selber jahrelange Erfahrungen hatten, die auch gute Ausbilder waren. Die haben dann massiv eine Art Drohnenluftwaffe. Plötzlich hatten die Rebellen die Möglichkeit, sehr tief in feindlichen Reihen anzugreifen, sehr tief auch mit größeren Sprengladungen, Regimetruppen, Regierungstruppen, Hezbollah, auch russische Spezialkräfte anzugreifen. Und diese Regimetruppen und Hezbollah und die russischen Truppen waren von den Rebellen aus nie dran gewöhnt, von den Rebellen aus der Luft angegriffen zu werden. Das war auch sichtbar. Sie haben sich sehr, sehr stümperhaft sind sie mit diesen Drohnen, weil die schlicht und einfach die Rebellen nie ernst genommen haben. Obwohl es klar war, das war schon sichtbar. Es war überraschend, wie weit die Rebellen gegangen sind. Aber dass die Rebellen jetzt eine staatliche Institution haben, mehr Disziplin haben, dass sie diese Fähigkeiten haben, diese Vorteile auszunutzen und wenn dann erstmal dieser Momentum aufgebaut wird, diesen Angebot machen konnten an der Bevölkerung zu sagen, guck mal, wir regieren, wir sind natürlich auch nicht super, aber wir regieren mindestens besser als Assad, das war schon sichtbar. Und natürlich, diese Geschwindigkeit wäre nicht möglich gewesen, wie du gesagt hast, ohne die israelische Kriegsführung gegen Hezbollah. Und wenn ich anders sagen darf, was mich, und du hast auch mehrere gute Sachen gesagt über sehr merkwürdige Interviews und Reaktionen, was ich gerade bei der deutschen Debatte, aber auch bei der britischen Debatte nie verstanden hat, ist, dass so viele Menschen sich überzeugt haben, dass Hezbollah unbesiegbar ist. Das habe ich nie verstanden. Oder Iran unbesiegbar ist. Wenn die Israelis erstmal existenziell angegriffen fühlten, gerade unter der Führung von Benjamin Netanyahu, waren die Möglichkeiten viel höher, dass die Israelis so viel Gewalt und so wenig Skrupel ausüben würden, dass die Hezbollah durchaus zerstören könnten. Diese Überzeugung, dass Iran und Hezbollah nie, warum? Weil die Amerikaner in Irak gescheitert sind oder in Afghanistan? Das ist eine andere Nummer. Es wurde wirklich nie diese Möglichkeit in Auge genommen, dass die Iraner und Hezbollah wirklich so geschwächt sein könnten, dass es die Möglichkeiten eröffnen könnten für jemand wie Jolani.
Ja, man hat sich da halt reingeredet, ne, die sind ganz stark, das sind mehrere Staaten, die dann alle auf Israel und wir müssen moderieren und wir müssen reden und dann hat der Iran ja bald die Atombombe und da müssen wir aufpassen, da müssen wir verhandeln. Man hat sich da so richtig in selbst in die Defensive reingeredet und ich finde das deswegen so interessant, weil das natürlich auch sehr viel über unser Verhalten in der Ukraine jetzt auch aussagt. Also wenn man das quasi das eine als Schablone für unser Verhalten in der Ukraine nimmt und dann da drauf guckt, könnte man recht ähnliche Mechanismen erkennen. Und da kommen wir dann auch zum Punkt, ne? Also Wladimir Putin, der ist seinerzeit in 2015 in Syrien reingegangen, nachdem Obama zögerte. Also man muss sich wirklich daran erinnern, Assad war kurz davor, gestürzt zu werden. Dann ist Putin rein, weil Obama gezögert hat, ihm quasi den Todesstoß zu versetzen. Obama schiebt das jetzt auf Kongress und die Senatoren und hast du nicht gesehen und die Demokraten und was weiß ich noch alles. Aber er hätte es entscheiden können. Und Putin wiederum konnte das alles nur tun, weil der Iran quasi Hisbollah beigesteuert hat. Also die Russen sind weitestgehend, nicht komplett, aber weitestgehend, mit Luftwaffe in Syrien. Boots on the ground hatte immer nur Hisbollah. Verbündete Milizen, sodass man sagen konnte, in der Kombination hat das dort Assad beigetragen. Iran hat dann natürlich versucht, eine Bevölkerungspolitik in Syrien zu betreiben und umgesiedelt und so weiter. Also da könnte man auch noch sehr viel drüber erzählen. Jedenfalls ist das der Hauptgrund. Also es ist nicht Assads Armee. So, und jetzt, wo Hisbollah fehlt, also die Boots on the ground, klappt das auf einmal zusammen. Und Putin hat ja zumindest mit Kampffliegern beigesteuert, dass jetzt mal da diverse Städte bombardiert worden sind. Das hat jetzt aber bisher auch noch nicht viel geholfen. Und jetzt ist ja die große Frage, welche Optionen hat er denn jetzt? Also ich glaube nicht, dass die Russen jetzt anfangen werden, Bodentruppen in Syrien reinzuschicken.
Erstmal fehlt das Personal. Es ist diese Fähigkeit der Russen, Bodentruppen oder es gab durchaus eine kleinere Einheiten, die Russen geschickt haben, weil das hatte eher symbolische Kraft oder irgendwelche Spezialkräfte, die einfach eine spezifische Rolle gespielt haben, um die Artilleriebombardierungen. Halt, ne? Ja, Söldner zum Teil. Es ist natürlich immer natürlich in diesem Kontext vor und nach Prigozhins Aufstieg, wie weit sind das staatliche und nicht staatliche Akteure. Aber es ist nicht nur, dass die Russen kein Personal mehr schicken können, weil auch diese ausgebildeten Söldner sind entweder in Afrika und werden in Afrika aufgerieben von Tuareg und anderen dschihadistischen Aufständischen. Die Qualität auch dieser Einheit, russischen Spezialeinheiten, hat massiv gelitten, weil viele der besten Leute gestorben sind im ersten Jahr des Krieges in der Ukraine. Viele sind in den Straßen Kiews niedergemetzelt worden. Das heißt, es fehlt das Personal, es fehlt aber auch die Offiziere. Die fähigsten russischen Offiziere werden jetzt in Ukraine gebraucht. Syrien wurde oft als Standort benutzt in den letzten paar Jahren, weil die Russen alles massiv unterschätzt haben, als Ort, wo gescheiterte Offiziere geschickt wurden als Bestrafung. Man hat faktisch nicht die kompetentesten Leute in Syrien, oft die Leute in den Spezialeinheiten, in russischen Spezialeinheiten, die noch in Syrien waren. Da gab es den Gerücht, dass viele syrische Spezialeinheitsleute Menschen in den russischen Verteidigungsministerium bestochen haben, weil natürlich in Syrien galt als sicherer Ort. Man stirbt sehr schnell in der Ukraine und in Syrien kann man rumhocken und Kaffee trinken in Latakia am Strand. Und es fehlen auch das Gerät. Die russische Luftwaffe wird langsam in der Ukraine auch aufgerieben. Nicht schnell genug, weil das natürlich immer noch einen riesen Schaden an der ukrainischen Gesellschaft und an Frontlinie ausübt. Aber diese dauernde Benutzen von Flieger, das reibt Fliegermotoren und Flieger und das reibt diese Flugzeuge langsam auf. Die können nicht so schnell repariert werden. Das heißt, die Russen haben auch weniger und weniger Gerät, weniger und weniger Bomben, weniger und weniger Infrastruktur in Syrien bereitgehalten, weil sie auch die Situation unterschätzt haben. Sie dachten, okay, das ist alles gelöst und wir müssen da nur symbolisch ein bisschen rumfliegen und hin und wieder Idlib bombardieren und alles ist gut. Die haben einfach nicht die Fähigkeit, schnell was aufzubauen. Und gerade für dieses russische System der globalen Machtposition ist das unheimlich problematisch. Diese Fliegerbasen in Khmeim, diese Luftwaffenstützpunkt, wie auch die Flottenbasis in Tartus, wo russische Schiffe dauernd andocken, die sind essentiell, die sind zentral für diesen Logistiknetzwerk, das die Russen benutzen, um den Westen zu umfahren, wenn es darum geht, russische Söldner beziehungsweise auch russische staatliche Akteure zu unterstützen in Sudan, in Libyen, in Mali, in Zentralafrika und Burkina Faso. Wenn dieser Logistikstützpunkt wegfällt, werden die Russen es viel, viel schwieriger finden, das alles relativ schnell und ohne Probleme zu versorgen. Da gibt es schon diesen russischen Gespräche, vielleicht eine Flottenbasis in Tobruk oder in Ostlibyen aufzubauen, wo sie auch Partner haben, lokale Partner haben. Aber das wird natürlich die Italiener und die Türken wieder auf den Plan bringen, weil sie die Italiener und Türken könnten mit einer geringeren russischen Präsenz, seitdem dieser russische koordinierte Angriff auf Tripolis zusammenbrach in 2019, ne? Aber das ist gescheitert. Das war ein Versuch, dieser Haftar-General Libyen zu einen unter russische und Emirate politischer Übersicht. Das ist gescheitert, weil die Türken sehr offen und die Italiener schon auf eher bedecktere Art und Weise die anderen Gruppen unterstützt haben. Die Italiener und Türken werden nicht gut reagieren, wenn es darum geht, eine viel größere russische Präsenz in Libyen aufzubauen, um das in Syrien zu ersetzen. Das könnte wirklich zu weiteren Kampflandungen und Eskalationen führen in Libyen, diese russische Präsenz auch bedroht. Diese Basen, wenn das jetzt fällt, wenn jetzt die Küste auch noch an den Rebellen fällt, jetzt ist vieles denkbar. Ich sehe nicht, wie die Russen so weitermachen können mit diese ganze Netzwerk in Afrika und Nahen Osten. Vieles davon sieht sehr, sehr fragil aus. Und das kommt zurück zu deiner richtigen Aussage über, wie wirft faktisch das Westen selber, gerade Obama, gerade viele amerikanische Regierungsfiguren, aber auch viele in Deutschland und Europa, oft die russische und iranische Macht und Hezbollah-Machtmöglichkeiten überschätzen oder hochhypen. Wir binden uns selbst, weil wir unsere Macht unterschätzen und deren Macht überschätzen. Was natürlich auch ein Muster war während des Kalten Krieges. Das ist nichts Neues in diesem Umgang mit solchen Regimes. In der Hinsicht schaffen wir denen Freiräume, weil wir immer uns selber hinterfragen. Und uns als USA, als UK, ich meine, man muss jetzt langsam fragen, wenn diese russische Machtnetzwerke relativ fragil sind, außerhalb den Gebieten an den russischen Grenzen, ob die Europäer selber damit umgehen können. Die Europäer reden immer deren eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten klein. Aber wenn es durchaus ausstellt, dass die Russen sich massiv überdehnt haben, dass die Iraner nicht mehr können, vielleicht ist es auch so, dass wir Europäer durchaus fähiger sein könnten, mit weniger amerikanischer Hilfe mit solchen Fragen umzugehen. Aber diese Frage sollte man jetzt auch eröffnen. Und als letztes, ja, die Russen sind jetzt im Vormarsch. Wie weit können sie das noch machen, wenn die Russen dieser russische Vormarsch darauf aufbaut, massiv russische Ressourcen und Personal zu verschlingen, aufzureiben. Wenn dieser russische Vormarsch, weil es so intensiv ist und so viele Kräfte braucht, um vielleicht ein oder zwei Kilometer pro Tag in der Ukraine zu erobern, massiv die russische Stellung in Afrika und Nahosten schwächt, das natürlich sehr wichtig ist für russische globalen Prestige. Was sagt das über die langfristige Entwicklung des Putin-Regimes aus?
Also ich kann dir die kurzfristige Entwicklung beantworten, Alex, weil wir kennen beide Putin ja jetzt auch schon lange genug, nicht persönlich, aber von seinem Handeln. Und je intensiver er seinen Krieg führt, desto eher möchte er ein Ende des Krieges. Das heißt also, ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass diese aktuelle Offensive, die ja wirklich völliger Wahnsinn ist, die haben ja die eigenen Toten quasi verdoppelt auf 2000 am Tag. Die sagt quasi, ich will jetzt noch so viel Land wie möglich, bevor ich mich in Verhandlungen begebe. Ich glaube, das wissen wir ja alle. Aber du hast natürlich völlig recht, am Ende wird es schwierig, also wird Russland eine sehr lange Regenerationsphase brauchen, ehe sie überhaupt wieder eine Machtprojektion da großer Natur aufbauen können. Was natürlich dann aber auch wieder zu der Frage führt, ob wir nicht wesentlich übertreiben, wenn wir sagen, der Russe steht in 4 bis 6 Jahren vor unseren Toren.
Aber das ist für mich auch die Frage. Es gibt viele pro-ukrainische und anti-putinische Militäranalysten und Kommentatoren, gerade in Europa, die oft einfach in diesen Modus verfallen. Die Russen, die bauen sich weiter auf und dann, wenn es so weitergeht, fallen sie in Berlin ein. Und ich denke, es ist auch strategisch von fundamentaler Wichtigkeit, dass die Europäer die Ukraine unterstützen. Ich glaube, es wäre sehr gefährlich, wenn die Russen und Ukrainer weiter Land verlieren. Die Ukrainer müssen jetzt auch wieder in der Stelle gebracht werden, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Mindestens die Kontrolle über den Dnipro-Fluss wieder zu erlangen, weil es so zentral ist zur ukrainischen Wirtschaft und zum Sicherheitsgefühl. Die Frage der 1991-Grenzen ist eine andere, aber mindestens dieses als Mindestmaß. Okay, das ist alles sehr wichtig, weil man damit auch Russland als Instabilitätsfaktor, Russland kann sehr viel Schaden ausüben, indem es indirekt Europa angreift, auch indem es zum Beispiel einfach dauernd Unsicherheit schafft an den baltischen Grenzen. Es muss nicht Litauen erobern, um einen dauernden Sicherheitskonflikt, Schießereien, Bombardierungen, Drohnenangriffe, wie man jetzt in Kherson sieht, alles so unter der Schwelle durchzuführen, um ein permanentes Unsicherheitsgefühl in Europa und die Instabilität zu schaffen. Und deswegen muss Ukraine gewinnen und deswegen muss Putin stürzen. Das ist alles, das stimmt auch alles. Aber in diesem Kontext, diese womögliche Überschätzung der russischen Möglichkeiten ist auch lähmend. Wir steigen da in eine Panik auf, gerade die Europäer, und sagen, wir können nichts ohne die Amerikaner. Trump ist da, es ist alles aus. Oh Gott, wenn das so weitergeht, stehen die Russen in Berlin. Und ich glaube, ich frage mich langsam, habe ich für mich schon eine Frage gefragt, ob diese Überschätzung russischer Kapazitäten eigentlich kontraproduktiv ist. Uns lähmt. Und die Debatte in Deutschland sagt, ach Gott, wenn wir jetzt nicht übermorgen dieselben Kapazitäten wie die USA haben, können wir die Russen nicht zurückdrängen. Da muss man schon fragen, wir als Europäer müssen alleine stehen, wir müssen unabhängiger agieren, wir müssen womöglich in eine postamerikanische Welt leben, wo die Amerikaner keine große geopolitische Rolle mehr können, nicht weil sie nicht mehr die Kraft haben, nur weil die so intern gelähmt sind. Aber man muss schon fragen, ja, und es ist ja nicht unrealistisch. Das ist durchaus möglich. Die Russen haben ja auch Grenzen. Diese wahnsinnige Offensive ist womöglich eine kurzfristige Machtdemonstration, aber die durchaus versucht, schnell was zu erreichen, weil die Russen die langfristigen Schwächen auch selber sehen. Jetzt gerade, wenn Syrien fällt. Daher können wir durchaus das als Möglichkeit sehen, aktiver weiter unsere eigenen Kapazitäten als Europäer aufzubauen und nicht in eine Panik zu verfallen. Panik ist lähmend. Und gerade was wir jetzt sehen, ist, wir sehen gerade die Schwächen des russischen Systems, und das sollte durchaus als Ermutigung gleichen zu sagen, wissen Sie was, das können wir als Europäer schaffen. Na ja, wir schaffen das. Oh Gott, das ist das, diesen Spruch wieder in den Raum.
Ja, wir schaffen das. Ich bin da voll bei Merkel. Ich kann sie nicht leiden, aber ist gut. Nun kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf Syrien. Also jetzt haben wir schon gehört, die Russen schaffen da ihre Schiffe, zumindest mal die ersten da raus, also sie sichern ihre Assets. Die Israelis, die bombardieren dann die wichtigen Assets von Assad wiederum, nicht um den Rebellen zu helfen, sondern zu verhindern, dass die Rebellen an die Advanced Systems kommen. Also vielleicht mal zugespitzt gefragt, klappt das Ding jetzt gerade zusammen oder hat Russland noch irgendeine Option abseits der Atombombe, um das Ding zu retten? Da war jetzt wieder so eine deutsche Frage, ne?
Erstmal wird er keine Atombomben werfen, weil das natürlich auch seine Alliierten viele Schwierigkeiten geben. Ich glaube, die Rebellen sind, und da muss man, das geht Stunde von Stunde. Und es gibt einen Grund, glaube ich, warum Jolani, und nicht nur Jolani, aber fast jede andere, und auch diese separate von Kurden dominierte, aber du hast genau recht, die SDF ist in der Koalition an unterschiedlichen Gruppen von Kurden, die nah an der PKK ist, dominiert, aber es gibt andere Gruppen, die auch ihre eigene Agenda haben. Jetzt bewegt sich in den letzten 12 Stunden die SDF. Die expandieren jetzt auch relativ schnell, weil sie sehen, dass jetzt die Zukunft Syriens wahrscheinlich womöglich zwischen SDF und dieser Rebellengruppen, wo HTS die führende Rolle spielt, verhandelt werden wird. Das ist womöglich die Zukunft. Und es gibt einen Grund, warum beide die SDF-geführten Gruppen und die HTS-geführten Gruppen jetzt so schnell handeln. Die sehen, dass die Russen und Iraner nicht wissen, wie es weitergeht. Es braucht Zeit für die Russen und Iraner, Kapazitäten zu mobilisieren. Und je schneller SDF geführte Gruppen beziehungsweise HTS geführte Gruppen zugreifen, desto schneller können sie Fakten auf dem Boden schaffen, die Russen nicht mehr zurückdrehen können. Die ganze Schwäche und Inkompetenz von Bashar al-Assad, seine ganze Abhängigkeit an äußeren Kräften ist jetzt bloßgestellt worden, ist klargestellt worden. Das mindert auch seine Prestige innerhalb der eigenen Unterstützerkreise, innerhalb der Alawiten und innerhalb der Machtstellung. Das bröselt jetzt sehr schnell weg. Wenn die viele Minderheitengruppen wie die Ismailiten, wie die Christen jetzt ganz pragmatisch mit HTS geführten Gruppen verhandeln, und Deals machen und entwickeln. Man sieht jetzt Rebellen, die unterdrückt wurden, jetzt im Süden wieder hochkochen, in südlichen Provinzen. In Suwaida, das ist von einer Drusenminderheit geführte Provinz, ab der letzten Woche verwalten sie sich faktisch selber. Wenn das jetzt alles zusammenbricht, und es ist klar, dass die Geschwindigkeit dieser Entwicklung den Rebellen, die syrischen Rebellen, zum Vorteil bringen. Und die Rebellen stehen jetzt fast 4 Kilometer entfernt von der nächsten Großstadt, Homs. Vor. Wenn sie jetzt in Homs reinrollen, in den letzten 24, 48 Stunden, dann sind die von Assad kontrollierten Gebieten in zwei geteilt. Dann gibt es eine Enklave an der Küste und dann gibt es Damaskus. Und wenn das jetzt sehr, sehr schnell geht, dann haben die Russen keine Möglichkeit, da einzugreifen. Dann ist weg. Dann sitzen sie da und dann gibt es womöglich dieselben Szenen, die Amerikaner erfahren haben, als Kabul gefallen ist vor 2 Jahren. Obwohl natürlich sehr ironisch ist, weil der Fall von Afghanistan an der Taliban wurde von den Russen als Zeichen gesehen, dass die Amerikaner natürlich geschwächt sind und dass wir jetzt Ukraine angreifen können. Nur ohne große Schwierigkeiten vom Westen. Ja. Das war einer der vielen Signale, dass Putin, nicht der einzige Grund, aber einer der mehreren Gründen, die Russen in dieser Richtung getrieben hat. Aber was wir sehen, ist eine ähnliche Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, das so schnell geht, dass diese äußeren Großmächte nichts tun können, um die eigenen Leute zu retten. Und beide äußeren Großmächte, die Iraner sind geschwächt, Hezbollah ist geschwächt und die Russen sind in Ukraine gebunden. Die können nicht sehr schnell handeln. Ich sehe nicht genau, was Putin machen kann.
Alex, das ist ja das Schöne am Nahen Osten, er ist voller Ironie. Ich persönlich musste an Libyen denken, ja, da hat Obama Gaddafi weggebombt, aber dann irgendwie auch keine Truppen reingesendet und dann haben halt die Stämme übernommen. Und so ein bisschen wirkt es jetzt hier auch, ne? Bodentruppen sind weg und dann kommen halt dann die zersplitterten Gruppen und teilen das unter sich auf und ob dann mehr draus wird, werden wir sehen. Oder ob es dann eben auch so endet wie in Libyen. Das kann ja auch noch passieren. Ne? Also da gibt es ja viele Möglichkeiten jetzt, wie das endet.
Ich glaube, es gibt zwei Kräfte dann, die hier jetzt rauskommen. Es kommt diese HTS-geführte Gruppen und diese SDF, kurdisch geführten Gruppen. Wenn sie einen so eine Art Leben und Leben lassen Entwicklungen durchführen, was durchaus möglich ist.
Ja, es könnte natürlich drei geben. Ne? Also die Frage ist, wie bereit HTS ist, sich dann auch mit Erdogan zu arrangieren oder ob dann diese explizit Erdogan-gestützten Kräfte dann nicht auch noch anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Ne? Also darin sehe ich dann so die größte Gefahr.
glaube, die Türken sind ermüdet. Ich glaube, wenn Jolani sehr pragmatisch sagt, guck mal, wir haben jetzt Großteil von Syrien gesichert, die kurdisch geführten Gruppen können jetzt, haben ein bisschen Raum genommen, aber die sind so quasi eingedämmt, die werden mehr und mehr vielleicht zu etwas werden wie Erbil in Irak, diese Irak, kurdisch geführte Gruppe in Irak. Das ist eine keine fundamentale Bedrohung an die Türkei. Und guck mal, wenn wir jetzt stabil sind, glaube ich, das ist durchaus, und die sind sehr geschickt, diese Leute im HTS. Wenn sie an der EU, und auch an der EU, man merkt schon, das Messaging wird schon auch an der EU gerichtet, sagen, guck mal, wenn ihr uns jetzt mit Geld zuschüttet, uns als legitim anerkennt, wir werden jetzt keine Scheiße anfangen mit den Kurden, wir wissen, dass wir zu schwach sind, da was anzufangen, wir werden uns dann sehr pragmatisch mit denen arrangieren, aber auch denen so einpärchen, dass sie keine große Bedrohung für die Türkei werden können, die werden sich mehr und mehr zu etwas wie in Irak entwickeln. Wenn ihr uns jetzt mit Geld zuschüttet, dann kehren die ganzen Flüchtlinge zurück. Dann kommt von Syrien keine Probleme mehr. Und das ist auch Jolanis und Angebot von der HTS, Leute. Wir können gut verwalten, auch am Äußeren. Dieses Image der Institutionenschaffbauer, der guten Verwalter, der Menschen, die eine Strategie haben, die nicht an die Idee des islamischen Gesellschaft aufgegeben haben, aber eine andere Strategie dafür haben, die viel eher an den Traditionen des Muslimbruderschafts anleiht, zum Teil. Und wenn sie zu den EU-Gang gehen und sagen, guck mal, Syrien ist seit 15 Jahren ist Chaos in Syrien. Und wir bieten euch einen Deal an, wo wir jetzt Ruhe schaffen und wo die Minderheiten sind in eine okay genug Lage, dass sie nicht flüchten werden. Die sunnitische Mehrheitsbevölkerung ist wieder in eine Lage, wo sie jetzt zurückkehren und einfach weiterleben wollen. Gibt uns einfach viel Wiederaufbaugeld. Dazu muss man auch mitnehmen, dass erstmal die am ehesten an der syrischen Flüchtlingskrise gelitten haben, sind die Türken. Einfach, weil es eine riesige Menge an Syrien gibt.
3 Millionen, ne?
3 Millionen. Und es gibt eine massive Anti-Migrationswelle in der türkischen Politik.
Ja.
Es wird viel, viel leichter sein, Syrer entweder freiwillig oder unfreiwillig in Syrien wieder abzuschieben oder zu schicken. Und darf man auch nicht unterschätzen, die türkische Wirtschaft leidet unter sehr großen Problemen. Und einer der Grundpfeiler der AKP-Machtstrukturen, der Regierungspartei unter Erdogan und der türkischen Wirtschaft ist die Bauwirtschaft, der Bausektor. Das ist eine wirklich zentralen Rolle, Straßen bauen, Häuser bauen und so weiter und so fort.
Da kann man doch Syrien helfen.
Ja, und kann man Syrien helfen? Und das ist auch zum Teil, was man gesehen hat in den Gebieten, wo türkischen Truppen sind, ganz im Norden, die du angedeutet hast. Da ist die türkische Wirtschaft sehr, sehr aktiv. Das sind auch billige Arbeitskräfte, die durchaus türkische Firmen einen Vorteil erbringen. Und die Ironie ist, und das ist eine europäische Ironie, es gibt natürlich eine sehr schwierige Beziehung zwischen der EU und der Türkei. Aber die Türkei ist auch durch die Zollunion zutiefst integriert im europäischen Wirtschaftssystem. Es gab durchaus eine massive, auch regulatorische Harmonisierung zwischen der Türkei und der EU. Die sind faktisch auf mehreren Ebenen faktisch fast Teil der europäischen Binnenwirtschaft. Weil die Türken eine besondere Beziehung hat zu den Rebellengebieten, die von HTS und die ist viel enger unter türkischen Kontrolle, ist es wirklich ohne große Schwierigkeiten, kann man Produkte produzieren in Syrien, ein Label draufstellen und sagen, das ist in Gaziantep gemacht worden und in der EU rein zu exportieren. Das heißt, diese Rebellengebieten sind faktisch Teil der europäischen Zollunion. Die sind faktisch Teil des europäischen Wirtschaftssystems. Daher könnte Jolani durchaus sagen, machen wir das einfach offizieller. Hier machen wir ein Handelsabkommen, wir sind billige Arbeitskräfte, gibt uns dann viel Tonnen an Geld, es kommen keine Flüchtlinge mehr, es gibt Stabilität und ihr habt wieder ein Gebiet, das zutiefst integriert ist im europäischen Wirtschaftssystem. Wir schaffen euch keine Schwierigkeiten, lasst uns intern unser Gesellschaftsmodell aufzubauen. So kann er auch seine palatischen Unterstützer sagen, guck mal, es gibt jetzt eine sunnitische Dominanz, wir haben einen islamischen Rat, der Schura-mäßig das Ganze leitet, wir lassen die Minderheiten alleine und die können ihr eigenes Ding machen, wir erzwingen keinen, irgendetwas zu machen, wir werden einfach so, erinnerst du dich noch an diese Nudge-Theorie der frühen 10er Jahren, wir werden einfach Anreize schaffen, Nudges und okay. Und dann gibt's eben, ist es nicht schön, ist es nicht demokratisch, es gibt einen starken Mann, aber es gibt Ruhe. Wenn er Ruhe anbieten kann, dann kriegen die relativ schnell Entwicklungsgeld und Unterstützung. Erst von der Türkei und dann die EU. Es geht einfach darum, dass sie sehr schnell Fakten schaffen.
So, jetzt weiß ich, dass der Alex gleich einen Termin hat.
Ja, sorry.
Also ihr merkt, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Aber leider muss ich ihn ziehen lassen. Deswegen würde ich sagen, machen wir für heute mal dicht. Gucken, dass wir dann spätestens Anfang Januar nochmal eine Folge aufnehmen und uns dann angucken, was draus geworden ist. In dem Sinne, Alex, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und euch wünschen wir noch eine schöne Zeit und vermutlich auch schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Also bis nächstes Jahr. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.